Ja, ich möchte gerne heute Abend einen zweiten Teil machen zu einer Serie, die ich vor ein paar Wochen angefangen habe. Und zwar über 7 Wege, wie Jesus heilt. Oh, jetzt wird es gerade hell. Hat er gerade gemerkt, ja, es leuchtet jetzt gerade. Aber das ist gut, weil Sie haben mich sonst wahrscheinlich auch nicht gesehen im Livestream. Ja. Amen. Also 7 Wege, wie Jesus heilt. Ich habe hier so dieses Bild hier genommen dafür. Da hat man 7 Türen. Da sieht man, also all diese 7 Türen gehen in den gleichen Raum hinein, in einen Raum von Heilung. Und es gibt 7, wahrscheinlich gibt es vielleicht sogar noch mehr, aber ich habe hier einfach mal 7 mal festgehalten. Verschiedene Wege, wie Gott es geschaffen hat, wie man Heilung empfangen kann. Ich meine, das sagt mir schon mal aus, dass Gott will, dass es uns wohl geht und gut geht. Und damit muss man einfach beginnen. Und es ist nicht selbstverständlich. Natürlich viele von euch, ihr seid ja schon lange vielleicht unterwegs hier mit uns in dieser Gemeinde und in einer Wortgemeinde oder beschäftigst dich mit dem Wort des Glaubens und daher hast du vielleicht schon gehört. Aber es gibt viele, 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 viele Gläubige, die immer noch damit sich auseinandersetzen und damit Streit haben in ihren Gedanken darüber, will Gott wirklich mich heilen oder nicht? Und das ist natürlich etwas, was man sich selber mit dem auseinandersetzen sollte und muss, wenn man natürlich im Glauben Heilung empfangen möchte. Und ich möchte hier einfach aus Einleitung aus Johannes Kapitel 10 und Vers 10 einfach mal ein paar Gedanken dazu kurz geben, bevor wir hier in einige weitere Wege hineingehen, wie Jesus auch heilt. Es heißt hier, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Verdruss haben. Nein, im Überfluss haben. Amen. Im Überfluss. Also Jesus macht hier genau den Unterschied zwischen ihm und dem Teufel, könnte man hier sagen, weil er ist der Dieb, ja, den er eigentlich damit anspricht. Der Teufel kommt, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Jesus, das Gegenteil, er kommt, um Leben zu schenken, Leben zu geben. Und zwar Leben im Überfluss. Nicht nur, ja, ich gebe dir mal das Tröpfli, ja, sondern im Überfluss. Und wir sehen ja natürlich, wie auch von Anfang an im Garten Eden mit Adam und Eva, nun, die hatten ihre erste Begegnung mit Gott, dem Allmächtigen, im Garten Eden, bevor überhaupt der Sündenfall stattgefunden hat. Und als der Teufel dann kam in der Gestalt einer Schlange, hat der Teufel sie versucht und gesagt, ja, Gott hat doch nicht euer Bestes im Sinn. Ja, er weiß nämlich in dem Moment, wenn ihr von dem Baum, diesem Baum der Kenntnis von Gut und Böses, esset, dann werdet ihr so schlau sein, wie er ist. Das will er eben nicht. Er will euch einfach unterdrückt halten. Und mich erstaunt es, wie schnell, dass der Teufel den Menschen verführen konnte, überreden konnte, zu denken, dass Gott doch nicht sein Bestes im Sinn hat. Obwohl er eigentlich ja schon mit Gott unterwegs war im Garten, hat einen wunderschönen Garten gesehen, er wurde geschaffen, alles perfekt im Paradies, alles Halleluja. Und doch der Teufel kommt und die fallen darauf ein. Man sieht, wie fies der Teufel sein kann. Meine, nur die heutige Zeit. Wie schnell ist man von 0 auf 100 hochgeschnallt in Bezug auf Antisemitismus in dieser Welt? Man hat immer gewusst, so ein bisschen kann schon ein bisschen da sein. Aber von 0 auf 100 in Tagen. Unglaublich. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Wenn man an die Endzeit sogar denkt, oder? Nachdem wir 1000 Jahre gelebt haben in dieser Welt mit Jesus Christus während dem Millennium. Und Jesus wird während dieser Zeit regieren und herrschen von Jerusalem. Und wir werden mit ihm dienen. Es wird eine Zeit der Gerechtigkeit sein. Der Herr wird zeigen, was es heißt, die Welt zu dienen in Gerechtigkeit. Wenn der Fluch aufgehoben sein wird, wird er wirklich eine wunderbare Zeit sein. Und dennoch, nach einer Zeit, wo der Teufel sogar gebunden ist, er wird losgelassen werden am Ende von diesen 1000 Jahren, wie es in der Offenbarung steht. Und es heißt, in Kürze wird er ganze Völker aufbringen, gegenüber Jesus und gegenüber seinen Heiligen zu kämpfen und ihn eigentlich anzugreifen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und doch, schau auf die Welt, was gerade in den letzten Wochen passiert ist. So schnell kann es gehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Gedanken eben auch immer wieder von Neuem schützen vor diesen Gedanken des Feindes, den Gedanken des Teufels, von diesen zweifelnden Gedanken, die kommen wollen und sich einnisten möchten in uns, zu denken, ja, Gott will es vielleicht doch nicht. Oder vielleicht bin ich doch nicht gut genug. Oder vielleicht bin ich halt eine Ausnahme, wo es nicht für mich gilt. Nein, sondern dass wir wirklich erkennen und sehen, wie wichtig es ist, sich ständig mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen, auch Bücher zu lesen. Also wenn ich eine ernsthafte Situation hätte, ich würde mich einfach füllen mit CDs oder mit YouTube oder mit Büchern, mit dem Wort Gottes sowieso, mit den Bibelstellen, um einfach mein Gedanken, mein Herz, meine Seele einfach füllen damit. Ich weiß nicht, wer von euch den Prediger gekannt haben, Norval Hayes. Norval Hayes es gibt sogar auch noch einige Bücher von ihm übersetzt auf Deutsch erst. Er ist inzwischen schon heimgegangen zum Herrn. Er war ein Praktikant, kann man sagen, zuallererst von Lester Sumrall, hat von ihm vieles gelernt, aber hat selber einen ganz, ganz starken Dienst gehabt. Aber nicht jeder hat ihn unbedingt gern gehabt. Warum? Weil er war einfach ein Straight Shooter, wie man im Englischen sagen würde. Er war einer, der es einfach knallhart gesagt hat. Nicht jeder konnte das aushalten. Manche haben einfach Anstoß genommen. Aber manchmal tat es einem richtig gut, dass jemand mal daherkam und einem einfach ein paar Ohrfeigen gegeben hat. Also Ohrfeigen im Sinne von einfach Deutsch geredet, klar Deutsch gesprochen, oder? Und Norval Hayes schreibt über seinen eigenen Werdegang in dem Ganzen, weil er hat einen starken Heilungsdienst gehabt und schreibt über seinen eigenen Werdegang, weil in seiner eigenen Familie ist seine Mutter früh gestorben, sein Bruder ist gestorben, sehr früh. Und er schreibt, ich möchte das euch einmal mal vorlesen, was er so dazu gesagt hat. Er sagt, nachdem ich im Heiligen Geist getauft worden war, begann ich zu beten, um herauszufinden, warum meine Mutter gestorben war, als ich 10 Jahre alt war. Meine Schwester war damals 11,5 und mein Bruder war 14. Wenn die Mutter von 3 Kindern an Krebs stirbt, ist das furchtbar. Nachdem ich 3 Tage lang gebetet hatte, um herauszufinden, warum meine Mutter nicht geheilt worden war, begann der Herr zu mir zu sprechen. Sie sagen vielleicht, ich wünschte, Gott würde auf diese Weise zu mir sprechen. Wenn Sie lange genug beten, wird er es auch tun. Wenn ich nur 2 Tage lang gebetet hätte, um die Antwort herauszufinden, wüsste ich immer noch nicht, warum meine Mutter gestorben ist. Aber nachdem ich lange genug gebetet hatte, antwortete mir der Herr. Das hören wir nicht immer gern. Da haben sie gefragt, ja, warum hat es 3 Tage gebraucht? Ich weiß es nicht, also Daniel hat ja gesagt, 21 Tage hat es gebraucht, bis er die Antwort gekriegt hat. Wir wissen vieles nicht. Aber manchmal ist es auch der Hunger und der Sog, den wir im Geist eigentlich aussprechen, das natürlich auch Gott dazu bringt, dass er eben sprechen kann. Manchmal sagen wir, wenn Gott etwas will sagen, dann soll er es mir jetzt sagen. Ja, okay, will er nicht sagen, tschüss. Ich weiß es nicht. Aber er sagt einfach, nach 3 Tagen hat der Herr zu ihm gesprochen. Und zwar sehr deutlich. Er sagt hier, der Herr sprach zu ihm, ich habe deine Mutter nicht getötet und ich habe auch nichts mit ihrem Tod zu tun. Ich sagte ihr, wenn du nichts mit dem Tod meiner Mutter zu tun hattest, warum hast du sie dann sterben lassen? Sie wollte nicht sterben. Sie hat dich geliebt. Sie war eine Christin. Und Jesus sagte mir, dass meine Mutter nicht geheilt wurde, weil sie in die falsche Gemeinde ging. Ja, da können wir schon. Er sagte, hör gut zu. Deine Mutter konnte meine göttliche Heilkraft nicht empfangen, weil ihre Gemeinde den Menschen nicht beigebracht hat, wie sie ihre Heilung empfangen können. Die Menschen empfangen nur das, was man ihnen beibringt zu empfangen. Ich hatte schon gesagt, er ist ein Straight Shooter gewesen, oder? Und so hat der Herr auch mit ihm geredet. Also die Sache ist natürlich schon so, wenn man in einer Gemeinde oder in Gemeinschaft ständig ist, wo Leute sagen, ja weißt du, Gott heilt nicht immer. Ja weißt du, es gibt schon Gründe, warum es nicht passiert. Ja, weißt du, vielleicht musst du da noch ein bisschen mehr was leisten für den Herrn und ihm zeigen, wie ernst das du es meinst. All diese Dinge, all diese Gründe, all diese Sachen, oder? Wenn du das ständig hörst, dann wirst du nicht Glauben haben, um zu vertrauen, Gott heilt mich. Gott heilt mich. Also er sagt ihr weiter. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es in Fülle habt. Ich bin gekommen, damit ihr geheilt werdet. Gebt mir nicht die Schuld für das Werk des Teufels. Keines der schlimmen Dinge, die deinen Verwandten widerfahren sind, war Gottes Zeitplan oder Wille. Solange du deinen Verstand mit Lügen vollstopfst, wirst du nie die Wahrheit erfahren. Das war der Herr mit ihm selber erklärt. Wenn du dir in den Kopf gesetzt hast, dass Gottes Wille Krankheit und Tod beinhalten, kannst du die Wahrheit nicht lernen. Ja, also deswegen ist es extrem wichtig, dass man wirklich sich füllt mit dem Wort. Und wenn wir hier heute Abend anschauen, 7 Wege, meine Güte, es gibt nicht nur einen Weg, dass er sagt, ja, es ist nur dieser schmale Weg, nur diese Möglichkeit hast du, um Heilung zu empfangen. Nein, hier hast du 7 Türen, welche willst du nehmen? Hände auflegen, dein Glaube, Salbung mit Öl, Geistesgaben und so weiter und so fort. Er schafft Wege. Gott heilt heute. Amen. Und das wollen wir miteinander anschauen. Aber bevor wir das tun, habe ich Doris gebeten zu kommen. Doris, sie ist unterwegs gewesen und immer wieder unterwegs und erlebt immer wieder, wie der Herr heute heilt. Erzähl doch mal ganz kurz, was der Herr dir ins Herz gelegt hat.
Hallo miteinander. Ich möchte kurz sagen, was letzte Woche passiert ist. Eine Frau kam zu mir und sie hatte Schmerzen, Kopfschmerzen. Dann habe ich gebetet, dass die Kopfschmerzen gehen in Jesu Namen. Dann sagte sie, ja, ich habe jetzt Schulterschmerzen, Kopfschmerzen hinweg. Dann habe ich für die Schulter gebeten und dann sagte sie, ja, ich habe wieder Kopfschmerzen. Da habe ich gedacht, aha, da ist noch etwas. Und dann habe ich ihr gesagt, willst du nicht mit deinen Worten Jesus sagen, was dein Herz bedrückt? Sie hat dann gebetet in Jesu Namen, dass sie eifersüchtig ist, dass die Eifersucht weggeht. Und augenblicklich sind alle Schmerzen von ihr gewichen und nicht mehr gekommen. Und das ist in der Schweiz, also Jesus heilt auch da. Und als ich in Deutschland war, das war absoluter Hammer. Einige haben es schon gehört. Also wir haben das Evangelium geteilt, haben gesagt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er gestorben ist, dass wenn wir ihn anrufen, dass wir gerettet werden. Und ja, wenn wir mit dem Herzen bekennen und glauben, dass er Gottes Sohn ist. Und dann haben wir auch gesagt, dass Heilung auch dazugehört, nicht nur Rettung. Das ist die andere Seite. Und es kam eine Frau, die hatte Rückenschmerzen seit über 7 Jahren. Und ich hatte auch 20 Jahre Schmerzen und bin durch das Gebet geheilt worden. Dann haben wir für die Frau gebetet und sie ist gegangen. Und dann kam der Mann zurück und hat auf die Schulter geklopft bei uns und hat gesagt, können Sie auch für mich beten? Er war Moslems und er hatte vorher gesagt, er hat keine Schmerzen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, haben Sie denn jetzt Schmerzen? Sagt er. Er hat vorher schon Schmerzen gehabt, aber meine Frau hatte 7 Jahre Rückenschmerzen. Nach einem Gebet ist sie geheilt worden. Dann haben wir für den Mann für das Knie gebetet, in Jesu Namen und der Schmerz ging. Also Gott heilt auch heute noch. Und ein kleines noch. Eine Frau, also ich weiß nicht, ob es Tinnitus war, es war einfach so ein Rauschen auf dem Ohr. Ja, ich habe auch gesagt, in Jesu Namen. Das muss gehen, die Ohren sind da, um Gottes Wort zu hören, nicht zum Rauschen. Gar nicht kompliziert, ganz einfach. Und Jesus hat sie geheilt. Nicht ich, nicht was ich gesagt habe, einfach Jesus. Und das, was er getan hat, das tut er immer wieder. Was er früher getan hat, was er jetzt tut und was er auch morgen tut, in Jesu Namen.
Amen. Danke, Doris. Halleluja. Ja, man merkt schon, ich habe schon Prediger, hä? Was ist gerade los? Halleluja. Amen. Preis dem Herrn. Der Herr heilt heute. Und wenn du solche Zeugnisse hörst, dass du einfach innerlich einfach sagst, Halleluja, Herr, ich bin der Nächste in der Reihe. Ich empfange es, Halleluja, in diesem Moment im Namen Jesus für mich. Weil Jesus muss jetzt nicht noch einmal geschlagen werden ans Kreuz, damit jetzt Heilung geschehen kann für dich. Er hat schon alles getan. Er hat schon alles getan. Aber ich möchte mit euch hier jetzt mit dieser Grundlage möchte ich jetzt die 7 Wege kurz durchgehen. Wir haben letztes Mal bereits schon drei davon angeschaut, welche diese Möglichkeiten sind, Türen sind. Und zwar der erste, den wir angeschaut haben, ist, man kann Heilung empfangen durch seinen eigenen Glauben. Ganz einfach. Wir haben die Story von Markus Kapitel 5 und Vers 34 haben wir genommen, von der Frau mit dem Blutfluss, die viele von uns auch schon gehört haben. Eine Frau, die 12 Jahre lang krank war, immer wieder viel Blut verloren hat, sehr schwach war, kam zu Jesus durch die Menge hindurch und sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so wird mir geholfen. Und sie rührte ihn an, wurde geheilt durch die Kraft, die von ihm in sie hineingeflossen ist. Und Jesus blieb stehen und fragte, wer hat mich angerührt? Und sie kam zu ihm und sagt ihm die ganze Wahrheit. Und dann sagt Jesus Folgendes zu ihm, zu ihr in Vers 34 hier. Und er sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Und das Wort gerettet, muss man natürlich verstehen, hat hier nicht gemeint, jetzt gerettet im Sinne von ihren Sünden einfach, sondern das Wort gerettet ist das griechische Wort sozo und das bedeutet vollumfänglich. Ja. Es wird also auch mit Heilung übersetzt im Neuen Testament an bestimmten Stellen, wo es um Krankheit und Heilung geht. Also, dass es ihr wohl geht, also in anderen Übersetzungen sagen sie auch so, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Dein Glaube. Wenn ihr Glaube sie heilen konnte, warum kann nicht dein Glaube dich auch heilen? Ja, wer, ja, aber diese Frau, weißt du, diese Frau war eine besondere Frau. Na, ja, wer war sie? Sie war eine Ausgestoßene von der Gesellschaft. Sie war nicht einmal, durfte nicht einmal mehr in die Synagoge gehen oder sonst irgendwas. Wir kennen sie nicht einmal ihren Namen, wer sie war. Also zu behaupten, zu sagen, ja, das war halt eine besondere Frau, eine große Ausnahme. Gott hat sie auserwählt. Nein, Gott hat sie nicht auserwählt, weil Jesus hat ihr, sie hat Jesus auserwählt. Sie kam zu ihm. Ist nicht Jesus, der zu ihr kam und an die Tür klopfte. Hallo, liebe Frau, Gott hat mich zu dir gesandt, um für dich zu beten, dass du geheilt wirst. Wäre ja schön. Aber in dieser Situation heißt es, ja, sie ging zu Jesus, ja, und Jesus sagt zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. Also das ist ein Weg natürlich, wie man Heilung empfangen kann. Seinen Glauben zu stärken. Glaube kommt durch was? Das Hören und das Hören durch Gottes Wort. Nicht einfach durch YouTube. Ja? Also durch Gottes Wort. Man muss sicher gehen, dass es auch das Wort Gottes ist. Dann das Zweite, die zweite Tür, die es gibt, die wir auch schon angeschaut haben, ist, dass du Heilung empfangen kannst oder Heilung auch weitergeben kannst, indem du deinen Glauben für andere Leute einsetzt, die unter deiner Autorität oder Verantwortung stehen. Das haben wir auch gleich hier in Markus Kapitel 5, weil gerade nachdem diese Frau geheilt worden ist, ist der Synagogenvorsteher ja gesagt worden, dass seine Tochter bereits schon gestorben war, weil Jesus auf dem Weg zu ihm nach Hause war, um sie zu heilen. Aber inzwischen Zeit, ist es zu spät, sie ist schon gestorben. Aber Jesus sagt, ja, glaube nur. Er geht zu ihr, zu dem Synagogenvorsteher nach Hause. Und als er dort ankommt, sind bereits schon das ganze Dorf am Weinen und am Schluchzen und alles. Und er treibt alle raus aus dem Haus. Er nimmt Jakobus und Johannes und Petrus mit sich ins Obergemach und fängt an zu beten für diese Tochter. Aber was hier besonders auch erwähnt wird, wenn wir hier lesen in Vers 40, es heißt hier, und sie lachten ihn aus, also als Jesus sagte, das Kind sei nicht gestorben, sondern schläft nur. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, das ist ja auch noch nett, oder? Er hat gesagt, ja, würdet ihr bitte einen Moment auf die Seite gehen, oder? Nein, nein, hinausgetrieben. Ja, also, das ist ja Beerdigung, also was ist mit dir los, oder? Also er hat müssen wirklich die austrieben. Weg mit euch, oder? Nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er griff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita Kumi, das heißt übersetzt Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und also hier sehen wir, was tat er, nahm den Vater und die Mutter mit sich. Warum? Weil sie haben natürlich eine Verantwortung für das Kind, weil das sind ja die Eltern. Deswegen ist es auch kann dir auch helfen, wenn du zu den Leuten gehst, ja, die über dir in Verantwortung stehen, oder auch wenn du dienst anderen, die unter deiner Verantwortung stehen. Du hast eine größere Vollmacht im Geist. Das ist wichtig zu wissen. Deswegen ist es wichtig, ein Teil einer lokalen Gemeinde zu sein, weil Pastoren und die, die im vollzeitlichen Dienst sind, haben eine Autorität, eine Vollmacht von Gott, nicht dich zu beherrschen, sondern dir zu dienen. Genauso wie Vater und Mutter zu Hause auch eine Verantwortung haben gegenüber ihren Kindern und können auch so die Kinder auch für sie eine größere Kraft wirken lassen im Gebet. Und genauso das Gegenteil gilt auch natürlich. Wenn die Eltern es nicht wollen, ich weiß von Geschichten, wo ein Kind geheilt worden ist in einer Heilungsveranstaltung von Kenneth Hagin, übernatürlich geheilt von hatte Krücken und all das und kam nach Hause, aber die Mutter wollte es einfach nicht glauben. Und hat einfach gesagt, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und plötzlich kam alles wieder zurück und das Kind war genauso krank wie vorher. Genauso kann das auch so gesehen. Also es ist wichtig, dass wir auch verstehen, ein weiterer Weg, um Heilung zu empfangen, ist, geh zu deinen geistlichen Personen, die Gott in dein Leben gesetzt hat, oder zu Menschen, die eben im Glauben auch stehen mit dir. Deswegen ist es wichtig, auch eine Gruppe von Menschen um sich zu haben, die auch dich auch tragen können. Ja? Dass du nicht alleine nur stehen musst, wenn es heißt, ja, ich will nicht einmal nur auf meinen eigenen Glauben stehen, sondern ja, dann gehör zu einer Gemeinde, dort wo Menschen sind, die dir eben auch dienen können. Oder es kann auch ein Hauskreisleiter sein oder wer auch immer, oder wer dein geistlicher Vater oder Mutter, wie du auch immer das nennen möchtest. Also, da könnte man noch mehr anschauen dazu, aber das haben wir letztes Mal gemacht. Drittens, was wir auch schon angeschaut haben, ist Markus Kapitel 16, Vers 17. Markus 16, Vers 17, der bekannte Gebot von Jesus, wo er seine Jünger aussendet und er sagt, diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind in meinem Namen, werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und hier kommt's, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Kranken werden sie die Hände auflegen. Also Handauflegung ist natürlich auch eine Art, um Heilung zu empfangen, wo man natürlich auch da sieht, wie auch der Herr durch andere Menschen auch wirkt, in deinem Leben dir zu dienen. Ich gehe nicht weiter darauf ein, sonst bleibe ich nur bei diesen letzten Punkten. Kommen wir zum vierten, zum ersten jetzt in diesem Zusammenhang. Im 1. Korintherbrief Kapitel 12, eine weitere Möglichkeit, die es gibt, Heilung zu empfangen, sind durch die Gaben der Heilungen, die Gaben des Geistes. 12. Kapitel vom 1. Korinther, da geht es um die Geistesgaben, Gottes Wirken durch den Heiligen Geist in übernatürlicher Weise. Und er sagt hier ab Vers 7, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagen, einem anderen Geiste zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wie er will. Nun, in anderen Worten stellen wir fest, hier bei den Geistesgaben, die übernatürliche Wirkung des Heiligen Geistes, die wirken nicht wie du willst, sondern wie er will. Das heißt, du kannst sie nicht einmal ein- und ausschalten, wie du möchtest. Ja, ja, wenn ich jetzt keine geistliche Gabe kriege von Heilung hier, wie es einer von denen beschrieben ist hier, was mache ich ja dann? Ja, dann hast du andere Möglichkeiten. Darum gibt es hier sieben Türen. Ja? Aber es gibt diese Möglichkeit. Die sehen wir zum Beispiel. Und loben Dank auch dafür. In Johannes zum Beispiel zeige ich dir mal, wo eine solche Geistesgabe wirkt. Völlig unabhängig von dem Glauben eines Menschen. Und das erlebt man ja auch in den Heilungsveranstaltungen. Ich weiß von Catherine Kuhlman, wie sie erzählt, in ihren Heilungsveranstaltungen, da kamen manchmal kamen Leute oder Reporter, die überhaupt an das Ganze gar nicht geglaubt haben, haben gedacht, das Ganze sei einfach nur Humbug, nur gespielt. Jeder ist irgendwie bezahlt worden, um zu sagen, dass sie Heilung erlebt haben. Und da war ein Besonderer, der gekommen war, um einfach das festzustellen und zu sagen, dass es nicht echt ist, nicht wahr ist. Und siehe da, in dem Gottesdienst wurde genau dieser Mann geheilt. Hat selber eben Probleme gehabt. Hier entdecken wir in Johannes Kapitel 5 eine ähnliche Story von einem Mann, der 38 Jahre gelähmt war an dem Teich Bethesda in Jerusalem. Es heißt hier Vers 5, ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte, als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Und der Kranke antwortete: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Und Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Also, Jesus geht nur zu diesem Mann. Nun, du musst verstehen, das war hier Teich Bethesda, war so eine Spa. Ja? Das war so ein, wie sagt man das auch, so ein Ort, wo so ein Heilbad, ja, danke schön. Ein Heilbad, da gab es hunderte von Menschen, die da waren. Und Jesus geht nur auf diesen zu. Ja, liebt Gott die anderen Menschen nicht? Natürlich liebt er sie genauso. Warum ging dann Jesus nur auf diesen Mann zu? Frag mich sowas nicht, da musst du Gott fragen. Ich weiß es nicht, wir wissen das nicht. Und hier sehen wir, er geht zu ihm und was tut er? Er heilt diesen Mann. Aber dieser Mann hat kein bisschen Glauben, er weiß nicht einmal, dass es Jesus ist, wenn du die Geschichte weiterliest. Weil später fragen ihn die Leute, ja, wer hat denn dich geheilt? Und er sagt, keine Ahnung. Später begegnet Jesus ihm und stellt sich ihm vor, wer er eigentlich auch ist. Und nachher verrät dieser Mann sogar Jesus den religiösen Behörden, ja, die dann Jesus dann nachgehen wollen, um ihn ja, zu steinigen oder sonst was anzutun. Also dieser Mann, kein bisschen Glauben in dem Sinn, aber es heißt, Jesus sagt zu ihm, nimm deine Matte auf und geh umher, und der Mensch wurde gesund und dann nahm er seine Matte auf. Das ist natürlich einfach, oder? Da brauchst du keinen Glauben, er ist gesund, wenn du gesund bist, nahm er seine Matte. Wir haben eine ähnliche Situation, die aber genau umgekehrt wirkte, wo in Lukas und Kapitel, wo haben wir das, in Lukas Kapitel 5, gehen wir dahin und ab Vers 17, Jesus ist hier in einem Haus in Kapernaum am Lehren, und es heißt, es begab sich an einem Tag, dass er lehrte, und es saßen Pharisäer da, Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren, und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Ist es nicht wunderbar? Die Kraft des Herrn war da. Die Kraft des Herrn ist hier heute. Kraft des Herrn ist hier. Die Kraft des Herrn ist ständig um uns herum. Sie ist da. Und sie war dort, um zu heilen, aber wir werden feststellen, nur ein Mann wurde geheilt. Ja? Obwohl wahrscheinlich viele Leute, die sonst auch da waren, die Heilung brauchten. Genauso die Frau mit dem Blutfluss. Oder? Sie kam durch die Menge hindurch. Es gab also, Jesus wurde bedrängt von vielen Menschen um sich herum. Wahrscheinlich viele Menschen, die auch Heilung benötigten. Aber nur bei dieser Frau, als die Kraft aus Jesus hinausfloss, blieb er stehen und fragte, wer hat mich angerührt? Wir lesen hier weiter in Vers 18. Und siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen, vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach, ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren was? Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Nun, gehen wir weiter unten hier und lesen wir in Vers 24. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager, ging heim und pries Gott. Es heißt also hier nicht im Gegensatz zum anderen, ja, der Mensch wurde geheilt und dann nahm er seine Liegematte auf. Sondern es heißt, als Jesus sagt ihm, steh auf und nimm deine Liegematte, und sofort stand er auf. In anderen Worten, er musste etwas tun, hätte er sagen können, Jesus, wenn ich könnte aufstehen, ja, dann wäre ich nicht durchs Dach abgekommen. Wenn ich könnte aufstehen, dann wäre ich ja durch die Tür gekommen. Ich kann ja nicht aufstehen, deswegen bin ich ja da. Also Jesus hat gesagt, steh auf. Und seinen Glauben, den er bereits schon gezeigt hat, indem er sich durch das Dach hinunterließ vor Jesus, war auch da, als Jesus zu ihm sagte, steh auf. Und er bewegte sich, er tat etwas dazu. Also in anderen Worten, hier wird er geheilt durch seinen Glauben, auch in Verbindung mit seinen Freunden natürlich. Aber der Mann an der Teich Bethesda aus Johannes Kapitel 5, stellen wir fest, der hat überhaupt nichts am Hut gehabt. Jesus kam einfach vorbei und fragte ihn, willst du geheilt werden? Und anstatt dass er sagt, ja, sagt er einfach, ja nein, es bringt mich niemand in das Wasser hinein, weil sie hatten damals die Legende, dass das Wasser, wenn es mal berührt wird, ja, dann ist das ein Engel, der das macht. Und der Erste, der reinkommt, der wird dann geheilt. Das Problem bei ihm war, er war gelähmt, er war nie so schnell. Der Blinde war schneller drin, weil der musste nur immer dort stehen und wissen, in welche Richtung er springen musste. Keine Ahnung. Wie auch immer. Das war die Legende und deswegen hat er gesagt, ja, ich kann nicht, ich schaff's nie rechtzeitig. Bin nie der Erste. Und Jesus sagt, du bist geheilt, steh auf. Halleluja für solche Zeichen und für solche Wunder, das Gott tut. Norval Heise erzählt auch in seinem Gottesdienst einmal von einer jungen Dame, die das erlebt hat hier. Ich lese das mal und ich erwarte, dass wir das immer mehr sehen wollen. Aber man muss den Hunger danach haben. Eine Gemeinde muss hungrig sein nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Er beschreibt Folgendes. Einmal saß ein verkrüppeltes Mädchen, etwa 14 Jahre alt, hinten in einer Gemeinde, in der ich eine Predigt hielt. Plötzlich, während ich die Bibel lehrte, stand sie auf. Die Versammlung war schockiert. Mitten in der Aufregung über ihre Heilung ließ ich sie nach vorne kommen. Ich fragte, Liebes, was ist denn mit dir passiert? Mitten während der Predigt. Geistesgaben können manchmal einfach total, gerade sofort unterbrechen, alles, was gerade läuft. Das ist manchmal unser Problem und wir sind leicht eigentlich da hineinzufahren. Wir haben unsere Struktur. Jesus, jetzt haben wir 5 Minuten dies und dann haben wir 7 Minuten das und dann hast du vielleicht da ein bisschen Zeit, ja, was zu tun und nachher geht es schon wieder weiter. Herr, hier kann, oder? Das ist ein Problem für uns oftmals. Deswegen liebe ich so ein bisschen die alten Prediger, die alten Heilungsdiener, die einfach, was auch immer kam, das kam einfach. War kein Problem, wenn der Gottesdienst mal gestört wurde zwischendurch. Und das heißt hier, Liebes, also fragt sie, Liebes, was ist mit dir passiert, als er sie nach vorne bittet? Sie sagte, als ich hinten saß, wurden meine Beine warm, dann wurden sie heiß. Ich spürte, wie Kraft in meinen krummen, verdrehten Beine kam. Als ich versuchte, mich aufzusetzen, stand ich auf. Ihr jugendlicher Bruder war mit ihr gekommen. Während er sich die Knie und Beine seiner Schwester ansah, begann er nach vorne zu kommen und sagte, das ist meine verkrüppelte Schwester. Ich habe ihr geholfen, hierher zu kommen. Ich habe ihr geholfen, aus dem Auto auszusteigen. Ich habe geholfen, sie hineinzutragen. Das ist meine verkrüppelte Schwester. Ich habe ihr geholfen, hier reinzukommen. Er ist fast ausgeflippt, oder? Er wiederholte dies immer wieder, während er auf ihre Beine starrte. Dies war ein Beispiel für die Gaben der Heilung in Aktion. Gott heilte das Mädchen von sich aus, während sie im hinteren Bereich der Versammlung saß. Diese Art von übernatürlicher Manifestation wird in einer Gemeinde, die nicht lehrt, predigt und an die Gaben der Heilung glaubt, nicht geschehen, sagt unser lieber Bruder Norval. Ja. Aber ich habe Hunger noch mehr nach dem. Und die Bibel sagt uns, dass es notwendig ist, Hunger danach zu haben, nach dem Wirken Gottes. Und manchmal können wir uns fragen, ich habe es auch schon erlebt, oder Leute, denen ich wusste, also ihr Leben ist in keinerlei Art und Weise dort, wo es eigentlich sein sollte. Und peng, bei denen geschieht ein Wunder. Dann sagen, Herr, das ist aber nicht fair. Schau mal, was ich alles mache. Ich komme jeden Sonntag, ich gebe meinen Zehnten, ich bete für andere. Herr, du schuldest es mir, mich zeigen. Ah, das ist genau das Problem. Er schuldet niemandem was. Oder? Das ist manchmal unser Stolperstein, wenn wir meinen, was er uns schuldet. Wie kannst du so gnädig sein gegenüber diesem, der ja immer noch ja, in seinem eigenen Leben nicht alles in Ordnung hat? Ja. Gott weiß mehr, als was wir wissen. Und wir müssen irgendwo einfach mal ihm lassen, zu wirken, wie er es eigentlich auch möchte und auch will. Denn im 1. Korinther 12, Vers 31 heißt es nämlich auch dort, wird man nämlich ermutigt, dass Paulus am Schluss von all dem, als er über die Geistesgaben redet, er sagt, strebt aber eifrig, das heißt heißblütig, ja, nach den vorzüglichen Gnadengaben. Und ich will euch noch einen weit vortrefflichen Weg zeigen. Und dann geht ins 13. Kapitel über das Thema, ja, ist ja noch nicht alle wach, okay. Über das Thema von Liebe. Amen. weil das ist natürlich, wo Gott auch wirken kann. Also, das war die vierte Möglichkeit, wie Gott wirken kann, durch Gaben der Heilungen, Lob und Dank, aber du brauchst nicht darauf zu warten. Man kann eben auch eine andere Tür nehmen, indem dass man mit seinem Glauben glaubt, Handauflegung holt, zu jemandem geht, der in deinem Leben eine geistliche Bedeutung und Wirksamkeit hat. Oder eben auch weitere Wunder. Hier gibt es in weitere Tür, Apostelgeschichte 19, Vers 11. Apostelgeschichte 19. Paulus, der hier am Wirken ist in Ephesus, lehrte schon 2 Jahre lang dort in einer Bibelschule. Und es heißt dann in Vers 11, und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus. Oh, preis dem Herrn. Ich freue mich auf ungewöhnliche Wunder. Ich freue mich schon auf gewöhnliche Wunder. Oh Herr, lass uns mal anfangen mit gewöhnlichen Wundern. Aber es gibt auch ungewöhnliche Wunder. Ungewöhnlich heißt, dass es nicht immer gewesen ist so. Ja? Etwas Neues fing an zu geschehen. Was passierte? Sodass sogar Schweißtücher oder Gürtel von seinem Leib zu den Kranken gebracht wurden und die Krankheiten von ihnen wichen, die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Also in anderen Worten, sie stellten fest plötzlich, ich meine, es ist nicht ganz anders, als was wir schon sehen bei Jesus. Die Frau mit dem Blutfluss, die sagte, ich brauche nur den Saum seines Gewandes anzurühren, so wird mir geholfen. Und als sie seinen Saum rührte, floss Kraft aus sich, heißt es. Eine Kraft Gottes fließt. Und genauso hier heißt es, dass Paulus, wenn man die Schweißtücher nahm, warum gab es so Schweißtücher? Weil Paulus in der Schule von Tyrannus, der hat die Schule gemietet über die Mittagszeit. Denn die Schulen fanden statt am Morgen früh und am Abend spät. Das ist natürlich in südlichen Ländern. Was macht man über den Mittag? Man macht Siesta. Und weil andere Siesta gemacht haben, hat Paulus gesagt, also ich miete mir diese Schule von Tyrannus und ich werde über die Mittagszeit, wenn es halt am heißesten und wo jeder einfach schwitzt. Und Paulus hatte ein Schweißtuch nach dem anderen gehabt, oder? Und Leute merken, wenn sie das Schweißtuch von Paulus in die Hand nahmen und jemanden gaben, der krank war, die wurden gesund. Dämonen fuhren aus. Gürtel, die man von ihm genommen hat. Preis dem Herrn. Nicht, dass das jetzt einfach da, Zaubertücher wurden oder Zaubergürtel, das darf man auch nicht meinen, oder? Dass man das dann einfach nur nach das anbetet. Nein, sondern das ist einfach das Wirken Gottes für eine Zeit lang. Deswegen haben wir auch hier einige Tücher und wir werden auch darüber beten heute Abend. Amen. Und bring die den Kranken. Halleluja. Vertrauen wir Gott, wenn er es hier gemacht hat. Gott ist kein Anseher der Person. Warum macht es nicht auch weiter? Gehen wir zu einer sechsten Möglichkeit, und zwar die Salbung mit Öl. Gehen wir zu Jakobus Kapitel 5. Eine weitere Möglichkeit, Jakobus Kapitel 5. Hier fragt Jakobus den Gläubigen, ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen. Sie sollen für ihn oder über ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Also im Namen des Herrn, im Auftrag des Herrn. Und das Öl wird den Kranken heilen. Ich will nur mal schauen, ob wir wach sind. Ich meine, ihr habt sie ja gerade hier auf dem Screen. Also ihr könnt ja sehen, also was hat denn der für eine Bibel, was der liest hier vorne. Nicht das Öl wird ihn heilen. Nicht das Öl, sondern es heißt, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, selber Wort so, heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. War ein volles Paket. Manchmal meinen wir, ja, ich habe gesündigt und Gott kann es nicht für mich machen. Es heißt, es wird automatisch, auch das wird aus dem Weg geräumt. Halleluja. Aber stellen wir noch mal fest, weil das ist auch ein bisschen verbunden, auch mit dem zweiten Tür, die wir angeschaut haben, dass Leute, die eine Verantwortung für dich haben, was sagt Jakobus hier? Bist du krank? Lass die Ältesten der Gemeinde für dich beten. Geh zu denen, die eine geistliche Autorität von Gott bekommen haben, in deinem Leben zu wirken, dir zu helfen, dich zu unterstützen, zu deinem Hirten zu gehen, ja, was auch immer es ist. Und sie sollen über ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn heißt im Auftrag des Herrn, im Namen Jesus. Ja. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Das Gebet des Glaubens. Und der Herr wird ihn aufrichten. Wer wird ihn aufrichten? Der Herr wird es tun. Der Herr wird ihn aufrichten, wenn er Sünden begangen hat, wird auch da ihm vergeben werden. Ich meine, auch diese Praxis hatten auch die Jünger in Markus Kapitel 6, sieht man das, dass sie das auch bereits schon gemacht haben, als sie mit Jesus unterwegs waren. Markus Kapitel 6 und Vers 12. Und sie gingen und verkündigten, man soll Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranken mit Öl und heilten sie. Also wir sehen, dass die Salbung mit Öl war ein Gebrauch, natürlich unter den Juden sowieso. Hier haben es auch die Jünger im Dienst von Jesus eben auch gemacht. Und wie auch Jakobus schreibt an die Gemeinde, dass man das auch eine Möglichkeit ist, um Heilung zu empfangen. Allerlei Möglichkeiten. Halleluja. Amen. Der Herr will, dass man Heilung empfangen kann. Preis dem Herrn. Aber man kann natürlich auch immer, wie es auch hier heißt, das Gebet des Glaubens. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Was heißt das Gebet des Glaubens? Das heißt, Glaube heißt, im Unterschied zur Hoffnung, Hoffnung sagt, Gott wird es eines Tages tun. Hoffnung sagt, ich glaube, es ist Gottes Wille, dass ich geheilt bin. Gott will es tun. Jesus starb am Kreuz dafür. Jesus hat alles getan. Halleluja. Aber es bleibt immer wieder zukünftig. Gott wird irgendwann mal was machen. Glaube sagt, ich habe es heute, ich habe es jetzt, ich nehme es jetzt in Anspruch. Und wenn man es jetzt und heute in Anspruch nimmt, dann sitzt man nicht einmal nur da, sondern dann bewegt man sich. Irgendetwas tut man, wie Jesus zu dem lahmen Mann sagte, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und er hätte sagen können, ja, du rufst da, das ist mein Problem. Nein, er hat nicht widersprochen, sondern er fing an, aufzustehen und sich zu bewegen. Hier vielleicht noch eine andere Stelle ganz kurz in der Apostelgeschichte, in Kapitel 9. Die finde ich immer besonders hier. Und zwar bei der Begegnung von Paulus, als er in Lystra war. In der Apostelgeschichte, Entschuldigung, Kapitel 14 meine ich. Apostelgeschichte 14. Und ab Vers 8, es heißt, und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war, von Geburt an, niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden, als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Sprach er mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße, und er sprang auf und ging umher. Interessant hier, Vers 9, bemerke bitte hier, das ist das Besondere an dieser Story, finde ich. Er hörte Paulus reden, also Paulus hat sicherlich nicht gepredigt, ja, Gott will, dass du krank bist. Sonst hätte dieser Mann niemals vertrauen können, dass Gott ihn heilt. Sondern es heißt hier, und als er ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Er hatte Glauben, aber war noch nicht geheilt. Was war der entspringende Punkt? Warum war er nicht geheilt, wenn er schon Glauben hatte, geheilt zu sein? Paulus sagt zu ihm, tu was, wie Jesus sagte dem lahmen Mann, nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Und der Mann bewegte sich, tat etwas. Es ist so entscheidend wichtig, Glaube, wenn man Glauben hat alleine, ohne Werke, wie Jakobus sagt, dann ist der Glaube tot oder nichtsbringend. Glaube ohne Werke ist tot, heißt es in Jakobus. Also in anderen Worten, Glaube braucht Werke, Glaube braucht Handlung, Glaube braucht eine Bewegung in der Richtung der Verheißung. Irgendeiner welcher Art. Die Art, die man am allerbesten machen kann immer, ist natürlich, dass man Gott danken kann. Gott loben und preisen, eine Party schmeißen, Halleluja. Solltest du einmal mal den Teufel mal eine auswischen und sagst, ich lade jetzt ein paar Freunde ein zu mir nach Hause, eine Party zu schmeißen, dass wir gemeinsam Gott loben und Gott preisen dafür, dass ich schon geheilt bin. Die kommen dann und ja, die sehen, dass du immer noch Schmerzen oder immer noch dich nicht bücken kannst, immer noch, was weiß ich, nicht hast. Wir feiern Gott heute Abend, weil ich geheilt bin durch Jesu Wunden. Ja, hallo, spinnst du eigentlich, oder? Wir machen die Feier nach dem. Nein, 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 du musst sie dann in dem Moment machen, wenn es noch nicht sichtbar ist, als wäre es schon da. Denn das war der Punkt von Abraham, als er Gott die Ehre gab, dass er vertraute, dass Gott das, was er versprochen hatte, auch zu tun vermag, vollbringen wird, in anderen Worten, weil es ihm schon gehörte. Ich kann mich erinnern an einem Abend mit einem Heilungsevangelisten, den wir hier hatten, Billy Smith. Und da war eine junge Dame, die kam, und man dachte, sie wäre eigentlich nur 12 Jahre alt, aber sie war bereits schon so 16, 17 oder so. Sie ist einfach nicht mehr gewachsen, seitdem sie 12 war. Sie war mir kleinwüchsig. Und Billy Smith hat dann für sie gebetet, denn sie wollte wachsen, sie wollte größer werden. Und da hat Billy Smith ihr gesagt, jetzt geh nach Hause und iss eine Banane. Mag sich irgendjemand erinnern an die Story? Niemand? Ja, Kathi vielleicht? Ja? Ich habe gesagt, gang heim und iss eine Banane, oder? Dann ist sie heimgegangen. Dann 2 Wochen lang haben wir Gottesdienst gehabt. Jeden Abend haben wir Gottesdienst gehabt. Das ist manchmal das Problem. Wir haben einen Heilungsgottesdienst und dann hat man lange nichts. Man weiß von den Heilungserweckungszeiten in den Jahren von 1948 bis 1957. Kenneth Hagin zum Beispiel. Wenn sie in eine Stadt kamen, haben sie oftmals wochenlang, Kenneth Hagin hatte früher keine Versammlung für irgendwo eine Gemeinde gemacht, wenn sie nicht mindestens 6 Wochen lang dauern konnte. 6 Wochen. Jeden Morgen, jeden Abend. Oral Roberts, der große Heilungsevangelist, sie stellten nämlich fest, wenn die Leute nur kommen einmal, um zu hören und für sich beten zu lassen, da geschieht sehr wenig. Und so haben sie es so gemacht, dass die Leute eine Karte ausfüllen mussten, wenn sie teilgenommen haben an einem Abend, wo sie natürlich gesehen haben, wie andere geheilt wurden, wurde ihre Hoffnung gestärkt, aber auch das Wort gehört haben, wo ihr Glaube gestärkt wurde. Und sie mussten zeigen, dass sie wenigstens mindestens 3 Karten haben von 3 Gottesdiensten, an denen sie teilgenommen hatten, bevor überhaupt für sie gebetet worden ist. Weil sie feststellten, es bringt nichts für die Leute zu beten, weil sie nur einmal gehört haben und nie wieder. Weil manchmal bekommen sie es, und das haben wir auch immer wieder auch erlebt, Menschen erleben Wunder. Ein Mann kam mal daher und man hat für ihn gebetet, hatte 20 Jahre lang Rückenschmerzen gehabt. Nach dem Gebet war alles weg. Am nächsten Abend kam er wieder und sagte, es ist glaube ich nichts passiert. Ich habe Schmerzen heute Morgen schon wieder gehabt. Und dann haben wir ihn gefragt, du hast 20 Jahre lang ständig Schmerzen gehabt. Er hat gesagt, ja, ständig. Und gestern Abend nach dem Gebet waren die Schmerzen weg. Das erste Mal seit 20 Jahren. Ja, das erste Mal seit 20 Jahren. Ja, und am Morgen hattest du sie wieder. Ja, am Morgen hatte ich sie wieder. Und jetzt sagst du, es sei nichts passiert. Es ist doch was passiert. Es ist was geschehen. Und deswegen muss man auch, es ist so extrem wichtig, dass man eben auch lernt, denn der Teufel will dir das berauben, mit dem haben wir angefangen heute Abend. Der Teufel will rauben, was Gott dir eben auch schenkt. Nun, diese junge Dame, die eben nicht gewachsen war, die ging nach Hause und am nächsten Abend oder ein paar Tage später kam sie dann und hat Zeugnis gegeben, wie sie anfing bereits schon zu wachsen. Warum eine Banane? Frag mich nicht. Was weiß ich? Warum hat der Herr gesagt, der Prophet Elisa gesagt zum Nähmann, geh und tauche unter 7 Mal im Jordanfluss? Keine Ahnung. Warum hat Jesus auf den Boden gespuckt und Lehm in die Augen geschmiert oder in die Augen gespuckt? Ja? Was hat denn das geholfen? Ja, ich weiß es nicht. Es gibt manchmal Dinge, die wissen wir nicht. Aber wir mit unserem Verstand, vor allem in Westeuropa, in der westlichen Welt, oder? Gott muss uns alles erklären, warum macht man so. Und wenn es keinen Sinn ergibt, dann können wir das nicht annehmen. Ja. Geistige Dinge können nicht immer beschrieben werden. Also, noch einmal ganz kurz hier zurück. Salbung mit Öl ist eine Möglichkeit. Ja, das Gebet des Glaubens, Halleluja, wird den Kranken retten. Hier Glaube bedeutet, dass man eben eine Handlung macht in der Richtung der Verheißung. In irgendeiner Art, da muss man sich bewegen, irgendwas tun. Mit deinen Worten, mit Danksagung, was weiß ich, wenn du glaubst für Heilung für deinen Ellbogen und du konntest schon lange nicht mehr Tennis spielen, hast gern Tennis gespielt, dann geh in den Laden und such dir einen Tennisschläger aus und kauf dir einen neuen Tennisschläger. Also von Stories, Leute, die ihre Füße nicht mehr bewegen konnten, haben neue Schuhe gekauft, obwohl noch nicht sichtbar war. Alles bereitgestellt. Kenneth Hagin, er hat seine ganze Kleider bereitgestellt, ja, für seine Heilungen an dem Tag, wo er einmal gesagt hat, da werde ich wieder aufstehen und gehen. Jakobus, wir sind ja hier noch einmal ganz kurz, bevor wir hier zum Ende kommen. Jakobus Kapitel 5, noch etwas gibt es hinzu. Also nicht nur hier geht es um Salbung mit Öl. Wenn wir hier dies noch einmal lesen, ab Vers 15, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Und Vers 16 ist ganz interessant, bekennt einander die Übertretungen oder die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Bekennet einander die Sünden. Nun, das heißt nicht, dass man jetzt immer einfach, seelisch immer uns einfach ausziehen voreinander. Nein, das heißt nicht jedem einfach erzählen, was alles Schlimme du im Leben gemacht hast. Aber es heißt, dass man auch hier, es wichtig ist, oftmals die Dinge, die dich belasten, Menschen zu finden, mit denen du reden kannst, mit denen du das aussprechen kannst. Bekennet einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Schlimmste ist, dass man denkt, ja, ich brauche niemanden und nichts, ja, nur die anderen brauchen mich. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Beste, was du tun kannst, nebst dem, dass du Gott im Vertrauen bist, für deine Heilung ist, dass du Leute suchst, die selber Heilung brauchen und für sie betest. Für sie betest. Ihnen Vergebung auch zusprichst. Ja? Nicht indem, dass wir als Besserwisser daherkommen, sondern indem, dass wir sagen, ja, auch wir sind unterwegs mit dem Herrn. Wie Galaterbrief steht, gib und du wirst empfangen. Umsonst haben wir empfangen, umsonst sollen wir auch weitergeben. Was du säst, wirst du ernten. Auch dieses Prinzip gilt. Also such dir Leute aus, such dir Möglichkeiten aus, wo du beten kannst, in der Fürbitte oder auf Leute zugehen kannst. Lass mich für dich beten, für Heilung, für Wohlergehen. Lass mich dich segnen. Weil sehr oft, wir fangen an, uns zu drehen in unserem eigenen Mitleidskreis. Denken nur, jeder muss für mich und ich arm und ich dies und ich das und ich jenes. Sondern dass wir unsere Augen von uns selber dann auch wegbringen und auf andere Menschen auch zugehen. Amen. Noch einmal zum Abschluss hier, zum Markus Kapitel 16, möchte ich hier noch einmal lesen. Also, es gibt wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten, aber das sind vielleicht die gängigsten Möglichkeiten, die es gibt, Heilung zu empfangen oder wie Jesus eben auch geheilt hat. Ja, durch den eigenen Glauben, wie Leute es empfangen haben, indem dass er auch die Verantwortung von Menschen genommen haben, mitzubeten für andere, Handauflegung, Gaben der Heilungen, besondere Wunder oder außergewöhnliche Wunder, Salbung mit Öl und Gebet für andere. Das sind alles Möglichkeiten, die man einsetzen kann. Man kann vielleicht alle miteinander machen, wie auch immer. Vers 17, halten wir diesmal fest, bevor wir auch hier heute Abend eine Gelegenheit geben, zu beten. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus, verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen. Wirkte mit ihnen. Darf man niemals vergessen, er wirkt mit dir. Der Heilige Geist ist unser Beistand, unser Helfer. In anderen Worten, wir machen einen Schritt. Er hat bereits schon alles gemacht von seiner Seite aus. Wir machen einen Schritt, der Herr wirkt mit. Wenn wir nur sitzen, passiv und warten, wird nichts passieren. Er wirkte mit ihnen und bekräftigte, gab das Wort, das du vielleicht schon in dir hast, Kraft, Kräftigung, bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Zeichen folgen dem Wort, folgen der Verheißung, folgen dem Worte Gottes. Halleluja. Amen. Und wir halten dran fest und wir glauben, dass Heilung, Zeichen und Wunder einfach geschehen. Gaben der Heilung, Halleluja, soll einfach völlig Raum haben. Heiliger Geist, hab deinen Weg in unsere Mitte. Aber wir brauchen nicht auf einen besonderen Moment zu warten, Herr, sondern wir können uns heute auch gerade entscheiden, zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich nehme dein Wort wahr, dass durch Jesu Wunden bin ich geheilt worden. Und wenn ich geheilt worden bin, dann bin ich geheilt jetzt. Und wenn ich jetzt geheilt bin, Halleluja, dann gehört es mir, dann kann ich eine Party schmeißen und mich bereits jetzt schon freuen, Halleluja, was mir zusteht, was mir gehört, was mein Paket ist, Halleluja. Glory to God. Amen. Ich habe gerade gestern habe ich etwas bestellt online, ja, und zwar vom Galaxus irgendwo und es wurde heute geliefert. Es wurde heute geliefert. Ich habe einen Text bekommen, wurde geliefert. Meine Frau war zu Hause, ja, und konnte es entgegennehmen. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich weiß, es gehört mir. Dem Moment, wo es steht, es wurde, ich habe es gekauft, das gehörte mir und es wurde geliefert. Dieses Buch sagt, es wurde geliefert, Halleluja. Es steht dir zu. Du hast es vielleicht noch nicht gesehen, noch nicht in den Händen gehabt, aber es gehört dir, Halleluja. Ja, wie können wir es in den Händen nehmen? Dann bewegen wir uns darauf zu. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ja, geh und wasch dich im Teich Siloam. Oder geh und zeigt euch den Priestern. Alle Situationen, wo es in dem Moment hieß, ja, warum sollte ich das tun? Warum sollte ich mein Bett aufheben? Ich kann jedoch beginnen. Halleluja. Es wurde erkauft für dich durch Jesu Christi. Amen. Lass uns aufstehen miteinander hier heute Abend, bevor wir möchten beten wollen. Preis dem Herrn, wir benutzen gerade von meiner Seite aus eine doppelte Tür, Handauflegung mit Salbung mit Öl. Halleluja. Dann können wir noch eine Tür noch dazu aufmachen, denn du kommst mit deinem Glauben, Halleluja. Noch eine weitere Tür geben wir dazu. Wir sind schon bei 4 Türen, Halleluja. Als Pastor, als Älteste hier bete ich mit dir. Also wir haben schon 4 von den 7 Türen schon offen. Ja, dann können wir vielleicht noch eine auftun. Ja, besonders gut. Wir können da hier noch ein Tuch nehmen. Können wir noch ein Tuch auch noch auf dich rauflegen oder so. Aber wir haben schon mal 4 Türen auf jeden Fall. Glory to God. Amen. Jesus Christus, wir danken dir. Danken dir, Herr, dass dein Wort wirksam ist bis zum heutigen Tag, Herr. Heiliger Geist, hab du deinen Weg, Herr. Du weißt, wo jeder eins von uns steht, Herr, in unserem Leben, Herr. Und dass dein Wort wahr ist für uns, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil du Heilung für uns erkauft hast am Kreuz. Danke, Jesus, für Heilung, Herr, dass wir in Anspruch nehmen für uns, Herr. Und auch wenn für uns schon mal gebetet worden ist, wir wollen dadurch einfach auch aufzeigen, Herr, Halleluja, dass wir empfangen haben, Herr. In the name of Jesus, jedes Mal neu, Herr, Halleluja, wir feiern hier dein Wort, Herr. Wir feiern, Herr, unsere Freisetzung, unsere Heilung von all dem, Herr, was der Teufel uns berauben wollte, ist uns wieder geschenkt worden in Christus Jesus. Halleluja. Amen.